Endlich raus aus dieser ewigen Einkaufsmeile. Die Fußgängerzone ist ja auch echt lang. Wo genau sind wir denn jetzt eigentlich?
Wir sind hier am Odeonsplatz angekommen. Der hat aber weit mehr zu bieten, als nur als das Ende der Fußgängerzone bezeichnet zu werden. Dann auch, wenn er vielleicht allgemein nicht so bekannt ist wie der Marienplatz oder der Stachus, liegt hier das kulturelle Zentrum der Münchner Altstadt.
Ja, das stimmt. Hier gibt es eine Menge zu sehen. Zum Beispiel dort siehst du die Halle mit den beiden Löwen rechts und links am Treppenaufgang. Das ist die Feldherrenhalle. Sie wurde 1841 bis 1844 von Friedrich Gärtner errichtet, nach dem Vorbild der Loggia dei Lanzi in Florenz. Man sagt, dass es Glück bringen soll, die Tatzen der Löwen zu streicheln, und manchmal sieht man auch wirklich jemanden dabei.
Dass so ein Bauwerk mitten in München zu finden ist, liegt am Einfluss von König Ludwig I. Dieser hatte während seiner Regentschaft in Auftrag gegeben, das mittelalterliche, barocke Gesicht der Stadt in ein klassizistisches umzuwandeln. Bekannt ist die Feldherrenhalle aber vor allem dadurch geworden, dass hier 1923 der Hitlerputsch niedergeschlagen wurde. Während des Dritten Reiches haben die Nationalsozialisten an der Ostseite des Gebäudes eine Gedenktafel für die gestorbenen Putschisten aufgestellt. Es hatte sich ausgehend von den Nazis etabliert, dass die Bürger, die daran vorbeiliefen, per Hitlergruß die Verstorbenen ebenfalls ehren sollten. Doch viele Münchner wollten das nicht, und so sind sie in ihrem passiven Widerstand immer hinter der Feldherrenhalle vorbeigegangen, um nicht an der SS-Wache vorbei zu müssen. So erhielt die Viscardigasse unter den Einheimischen einen neuen Namen, die Drückeberger Gasse.
Wow, ich glaube kaum jemand denkt darüber nach, was hier schon alles passiert ist. Was ist das dort für ein Gebäude?
Das gleich hier ist die Münchner Residenz. Diese hat eine lange Entstehungsgeschichte hinter sich, denn ursprünglich wurde hier 1385 die Neuweste errichtet. Ab dem 16. Jahrhundert kamen aber immer mehr Anbauten hinzu und schließlich musste die Neuweste dem neuen Schloss weichen.
Auch in der nachfolgenden Zeit wurde die Residenz immer wieder erweitert und umgebaut. So kommt es, dass in dem Schloss Züge der Renaissance, des Barocks, des Rokoko, aber auch des Klassizismus enthalten sind. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude leider schwer beschädigt, doch zum Glück konnte davor noch der Großteil der Innenausstattung ausgelagert werden. Heute kann man die Residenz als Ganzes besichtigen. Besonders interessant sind dabei das Antiquarium und die Schatzkammer, in der die bayerische Königskrone aufbewahrt wird.
Wow! Das klingt alles wirklich interessant. Oh, hört mal! Hat die Kirche denn auch einen Namen?
Ja, das hier ist die Kirche St. Cajetan oder wie die Münchner auch sagen, die Theatinerkirche. Das Bemerkenswerte ist, dass das Äußere in einem kräftigen Gelb strahlt, das Innere aber komplett in Weiß gehalten wird. Das liegt daran, dass der Bau der Kirche im 17. Jahrhundert begonnen hat und sie im Stil des italienischen Hochbarocks eingerichtet wurde. Da es aber Streit zwischen dem damaligen Architekten und dem Baumeister gegeben hatte, blieb die Kirche lange unvollendet. Erst knapp 100 Jahre später wurde die Fassade der Kirche ergänzt, und zwar im Stil des Rokoko.
Also treffen auch hier zwei komplett verschiedene Stile in einem Gebäude zusammen? Klingt fast schon so, als wollte man damals mit Absicht so ein Durcheinander erzeugen. Aber warum heißt der Odeonsplatz denn nun eigentlich so?
Seinen Namen hat er vom Odeon, das einst das berühmteste Konzerthaus Münchens gewesen ist. Leider wurde dieses Gebäude im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört und es konnte nur noch die Fassade erhalten werden. Der Saal selbst ging verloren. Heute wird es als Sitz des Innenministeriums genutzt.
Geht man in Richtung Nordosten durch das Tor, gelangt man direkt in den Hofgarten. Er wurde ebenfalls nach italienischem Vorbild angelegt und gehört zur Residenz dazu. Der Garten ist geometrisch, so dass alle Wege auf den Diana-Tempel im Zentrum hinführen. Oft kann man darin auch Musiker finden, die Cello, Violine oder andere Instrumente spielen. Das Besondere ist aber, dass obwohl der Hofgarten mitten in der Innenstadt liegt, die umstehenden Gebäude fast den gesamten Lärm abdämpfen. Deswegen kommen hier nicht nur Touristen, sondern auch häufig auch Münchner selbst her, um ein wenig zu entspannen.
Krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass es hier so viele interessante Dinge auf einem Ort zu sehen gibt. Denk gar nicht an die Geschichte, die sich hinter vielen Sachen versteckt, wenn man tagtäglich einfach nur daran vorbeirauscht.
Ja, da hast du recht. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man hier einen ganzen Tag verbringen kann, wenn man nur genug Zeit mitnimmt.